Danke, dass ihr mich immer wieder einladet. Also da denke ich, ich freue mich dann immer wieder, wenn ich eingeladen werde. Ich komme gerne zu euch nach Speyer. Ja, Elke hat mich ja schon vorgestellt. Wie gesagt, ich bin immer wieder auf Freizeiten unterwegs, war auch dieses Jahr schon auf einer geplanten, einer ungeplanten Freizeit. Und am Mittwoch geht es dann wieder auf eine Freizeit. Und wenn ich so Freizeiten vorbereite, dann nehme ich mir immer so ein ganz persönliches Thema vor. So eine ganz persönliche Serie. Über was möchte ich weiter sagen? Was liegt mir auf dem Herzen? Und die Ich-Bin-Worte, die hatte ich schon durch. Und deshalb bin ich jetzt erstmal bei einer ganz anderen Serie geblieben, bei den Ihr-Seid-Worten. Und Elke hat ja auch schon gesagt, ich liebe auch Bilder und ich liebe ganz praktische Beispiele. Und die Bibel ist ja voll von ganz vielen Bildern und Vergleichen. Ist deshalb lebendige Steine heute. Es gibt unter anderem ja viele ihr Seidworte, ihr seid die Regen, dann zweimal habe ich schon gepredigt hier über Worte, ihr seid der Körper, ihr seid Baustelle des Ackerfeld, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid die wartenden Jungfrauen, ihr seid Licht und Salz. Und jetzt möchte ich noch einen Werbeblock einführen. Ihr seid ein Ölzweig in der Wurzel des Volkes Israel. Ich möchte euch einladen, wer morgen Abend noch nichts vorhat, der darf ganz gerne zu uns kommen nach Hochstetten. Wir haben Johannes Gerloff, ich weiß nicht, wer Johannes Gerloff kennt, der lebt schon seit Jahren in Jerusalem, er ist Theologe und er hat unter anderem auch ein Buch über dieses Thema eingepfropft geschrieben und ich freue mich, dass er morgen uns Abend um 20 Uhr einen Vortrag hält über Thema Zionismus. Also das war jetzt der Werbeblock, jetzt können wir uns wieder konzentrieren. Ihr seid, im Englischen kommt es vielleicht noch einmal ein bisschen deutlicher vor, you are, also du bist, oder ja, ihr seid es. It is you, es bist du. Und das beschreibt auch so ein bisschen, ja, diese Bilder beschreiben auch so ein bisschen das Christsein und das Leben untereinander und das Leben in der Gemeinde. Und deshalb Steine. Steine faszinieren. Ich finde Steine faszinierend. Wenn ich mit unseren Enkeln unterwegs bin, wir haben drei Söhne und vier Enkel und da ist immer was los, wenn die sagen, manchmal fallen sie dann alle vier auf einmal ein und die Kinder noch dazu, dann ist Leben. Dann hat meistens der Vater nichts mehr zu sagen und wenn es dann richtig weit, alle reden laut und durcheinander, das ist bei uns so üblich, aber Pia blieb dann auf, die freut sich, weil dann richtig so viel los ist. Und wenn wir mit den Enkeln unterwegs sind, die finden ja meistens irgendeinen Stein und den müssen sie dann alles mitnehmen oder einen Stock oder jetzt halt Steine. Also Steine sind faszinierend und meistens verbindet man auch, manchmal haben wir auch einen Stein daheim liegen mit irgendeinem speziellen Anliegen. Steine sind unterschiedlich. Groß, klein, dick, dünn, massiv, schmutzig, manchmal sauber, roh, manchmal auch geschliffen, naturbelassen, manche bemalt, manche sind edel, neuwertig und wertvoll. Steine sind Waffen, Schmuck und Baustoff. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir mit Steinen in Verbindung bringen. Manche sind steinreich oder werden versteinert. Manche handeln vorsteinzeitlich. Manche können steinerweichend weinen. Und man kann steinhart sein. Und es gibt auch Steine in unserem Leben. Für manchen war es der Taufstein, später kam dann der Legostein dazu. Und bei der Hochzeit kam dann der Schmuckstein dazu. Manche haben gebaut und haben den Grundstein gelegt. Es gibt in unserem Leben Meilensteine. Auch manchmal Stolpersteine und Grenzsteine. Auch in unserem Leben gibt es so manche Schleifsteine. Manche haben Probleme mit Gallensteinen. Und ganz zum Schluss kommt dann was? Der Grabstein. Steine bringen sowas Ewiges aus, sowas Unvergängliches, sowas Unsterbliches. Steine ist so ein Zeichen für Stabilität, dauerhaft Zuverlässigkeit, Festigkeit und ja, auch, aber auch von Herde. Immer dann, wenn wir da was ausdrücken wollen mit Festigkeit, Treue oder Herde, dann nehmen wir ja oftmals das Wort, also der ist steinhart. Also es ist sowas, ja, sowas Ewiges und was Hartes. Aber Steine sind auch etwas Unbewegliches, was Statisches. Ja, leblos und seelenlos. Im Gegensatz zu Pflanzen ist ja das, das ist der Gegensatz zu den organischen Pflanzen und auch Tiere. Steine sind oft kalt. Aber interessant ist, wenn die Sonne lang drauf scheint, dann erwärmt sich ein Stein und gibt lange auch noch von seiner Wärme ab. Steine sind für uns Menschen ungenießbar. Und deshalb sagen wir, es liegt mir wie ein Stein im Magen. Und wenn man Steine zusammenschlägt, dann gibt es Feuer. Und manchmal quillt aus einem Felsen auch, ja, Wasser des Lebens. Steine bieten uns Schutz, so ähnlich wie vor Angreifen, so ähnlich wie bei der Burg jetzt, die wir sehen. Schutz vor Gefahren und Zuflucht vor Feinden. Und wenn man dann in der Burg sitzt, sieht man die Feinde, sieht man das Wetter kommen und kann getrost auch in die Zukunft gehen. Viel über Steine. Wo bleibt jetzt die Bibelstelle? Pia liest uns den Text aus 1. Petrus 1, Vers 2, 4 bis 10.
Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil er sie auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Euch also, wie ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch, was ist mit denen, die an ihren Untaten festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seinen großen Tag zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen.
Der erste Petrusbrief, zwei, drei Sätze dazu, geschrieben hat er Apostel Petrus, also der Lieblingsjünger, einer der Lieblingsjünger von Jesus, der mit ihm unterwegs war. Geschrieben wurde dieser Brief so 60 bis, ja, so 60 nach Christus, und er ging an die Gemeinde in Kleinasien. Also er ging an, zum Teil an Judenchristen, also den Juden, die sich zu Jesus, zu Messias bekannt haben, aber auch an Heidenchristen, das ist so ein komisches Wort, Heidenchristen, also alle die, die nicht aus dem Volk Israel waren und sich aber auch für, an Jesus, zu Jesus gefunden haben. Anlass der Brief, und das ist jetzt, er soll erbauen bringen. Also ich hoffe, ich erbaue euch nicht bloß mit Steinen, sondern ich erbaue euch auch für das. Und auch für die Leute, die angefochten waren, denen es schwer ging, weil die zum Teil ja auch verfolgt wurden. Doch kommen wir jetzt zum Text. Interessant ist, und da kann man das nächste Bild machen, ich habe nochmal den Luther-Text zugenommen, weil manchmal ist für mich auch Luther nochmal ein bisschen was anderes. Und das merkt man, dass dann viermal wird das Alte Testament zitiert. Und das, denke ich, ist deshalb auch, weil ja auch einige Judenchristen dabei waren. Wenn man sagt, ihr seid, dann muss man jetzt mal ganz vorsichtig sein, weil an wen ist dieses Wort gerichtet worden? Es ist gerichtet worden an die, die Jesus nachfolgen. Es ist nicht an die Allgemeinheit gerichtet worden, sondern er redet jetzt zu Menschen, er redet jetzt zu uns, die wir uns zu Jesus halten. Also das ist der Unterschied. Auch interessant ist, das ist auch ein Wort, wo beides verwendet wird. Ihr seid, es kommt übrigens beim Licht der Welt genauso vor, ihr seid das Licht der Welt und ich bin das Licht der Welt. Also beides. Und das ist jetzt auch beim Stein, so geht es nämlich los, kommt zu dem ewigen Stein, dem lebendigen Stein, kommt zu Jesus. Also es wird hier nochmal uns vor Augen geführt und auch an alle die jetzt nicht an ihn glauben. Es ist eine Einladung. Gott lädt uns, Jesus lädt uns ein, immer wieder zu ihm zu kommen. Komm zu ihm. Immer wieder die Einladung, komm zu mir. Geht gleich am Anfang des Textes los. Und er ist der lebendige Stein. Das ist ja jetzt auch ein Vers, der schon öfters mal zitiert wird. Wenn wir jetzt aber, wir müssen jetzt immer aufpassen, wir sollen lebendigen Stein. Jesus ist auch der lebendige Stein. Und das macht das Thema ein bisschen schwierig, dass wir nicht tote Gebilde sind, sondern dass es lebendig ist. Und deshalb, ja, der Stein, der verworfen wurde. Jesus wurde verworfen. Jesus wurde abgelehnt. Er wurde abgelehnt von seinem eigenen Volk, abgelehnt von vielen. Und er wurde dadurch, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, wurde er zum Eckstein. Es geht hier, wenn wir dieses Bild vom Eckstein nehmen, dann wenn wir dieses Bild vom Stein, vom lebendigen Stein nehmen, dann geht es nicht um das Aussehen, sondern es geht um die Eigenschaft des Steines. Er ist felsenfest. Und er, zu ihm darf ich kommen, bei ihm kriege ich Sicherheit. Er ist derjenige, der mir ewiges Heil gibt. Und er will eine Beziehung mit uns haben. Nun, was ist die Bedeutung eines Ecksteins? Wenn man Wikipedia aufschlägt, dann steht da was drin, dass Eckstein oder auch Ortstein, wie er genannt wird, oftmals früher auch in den Natursteinmauern verwandelt. Er ist an der Mauerecke und ja, er hat neben der statischen Funktion auch noch ein größeres Gewicht und ist stärker. Was ist der Eckstein für uns heute? Ich muss euch ein bisschen was erzählen. Wir waren ja für 4 Jahre in Afrika und haben dort eine Klinik gebaut. Und das war ganz, schon ein bisschen her, aber es war ganz einfach. Also wir hatten außer einer Betonmaschine und ein paar Schaufeln und ein paar Schubkarren nichts. Und wir hatten einige Gebäude zu bauen und wir hatten ein großes Gelände gekriegt, ein riesiges Gelände, 14, 16, 18 Hektar groß. Und da haben wir dann angefangen, erstmal zu roden, weil da waren nur, also keine Bäume, sondern nur Büsche, Busch, also wir waren im Busch. Und dann fängt man an zu bauen. Und wie geht es los? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gebaut hat und ob jemand aus dem Bau kommt. Aber man nimmt ja das erste Mal da, wo ich starten möchte, ich fange an mit einer Ecke. Also das ist das Erste. Und dann habe ich ja meinen Plan. Meistens sind es rechtwinklige, also viereckige Gebäude und dann baue ich. Und wenn ich dann stelle ich mein Schnurgerüst und dann lege ich das Fundament und dann kommt der erste Stein und dann machen wir mal so eine Ecke. So, dann kommt die Ecke. Und warum ist die Ecke wichtig? Weil, wenn ich die Ecke baue, da richte ich dann mein Schnurgerüst auf. Aber ein kleiner Tipp für alle Handwerker, wie kriege ich einen rechten Winkel hin? 60, 80, 100 hat mir ein alter Fliesenleger gesagt, Karl-Heinz, das musst du merken, das musst du einbringen. 60, 80, 100. Ich kann es aber auch anders sagen, Satz des Pythagoras. A Quadrat plus B Quadrat gibt C Quadrat. Also wenn ich 60 in der Länge, 40 in der Höhe und eine Diagonale habe ich 100, habe ich einen rechten Winkel. So haben wir dann auch angefangen, unseren ersten rechten Winkel zu setzen, dann das erste Eck zu setzen, dann setzen wir das zweite und dann das dritte und das vierte. Woher weiß man, dass es diagonal ist? Man nimmt einfach eine Schnur und spannt, die misst jeweils von Ecke zu Ecke diagonal und dann verschiebt man die Ecke so, dass dann das immer die gleiche. Also wir haben relativ primitiv gebaut. Aber was ich damit euch sagen will, ich habe extra da hier noch einen Nagel dabei. Wenn ich die Ecke gebaut habe, für was ist die Ecke wichtig? Die Ecke ist wichtig, weil die Schnur. Da lege ich die Schnur an und da habe ich meine Höhe von Ecke zu Ecke und spanne es. Für mich ist diese Ecke oder diese Schnur ist für mich die Beziehung. Die Beziehung immer zur Ecke, immer zum Eckstein. Ich richte mein Leben immer danach aus. Und zwar auf den Eckstein. Für mich ist die Schnur die Beziehung. Und die Beziehung, die muss ich immer wieder pflegen. Wir sind auch keine toten Steine, sondern wir sind lebendige Steine. Deshalb müssen wir uns immer wieder an diese Schnur erinnern und immer wieder daran erinnern, was das bedeutet. Immer wieder neu fragen, bin ich noch an der Schnur, bin ich noch an der Beziehung, bin ich noch dran? Wo ist der Eckstein? Kann ich mich immer wieder ganz neu darauf ausrichten. Deshalb ist der Eckstein wichtig und deshalb ist Jesus wichtig, damit ich immer wieder mich neu ausrichten kann, wenn ich mich verrannt habe. Das Fundament.
ist auch angesprochen worden. Und da gibt es auch eine ganz klassische Geschichte in der Bibel. Das Fundament ist extrem wichtig und ja, ich glaube, einer meiner Enkel hat es letzte Woche auch schon mal zitiert, dieses Gleichnis. Ich habe irgendwas im Keller gemacht und jetzt komme ja aus Hochstädter und unser Keller ist komplett aus Sand und Kies und ich habe ein Loch gemacht und habe dann deshalb etwas Kies. Und dann kam er und sagt, Opa, du hast ja auf Sand gebaut. Und ich lese euch jetzt mal die Geschichte. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte ihn nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baut auf Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss es ein und es fiel zusammen und der Einsturz war groß. Ich liebe dieses Gleichnis, weil es so ganz einfach umschreibt, was es sagen soll. Und zwar gleich am Anfang. Da heißt es, wer zu mir kommt, meine Rede hört und tut sie. Ganz einfach, das ist ja das, was ein Stück weit Gottesdienst ist, oder das zu Jesus zu kommen. Einmal, immer wieder die Einladung, komme zu mir und hört meine Rede, lest mein Wort, seid dran. Und dann aber nicht nur kommen und hören, sondern auch tun. Das gehört zusammen, dass wir, und das ist das Fundament, und ich denke, wenn wir auf diesem Fundament bauen, haben wir gut gebaut. Immer wieder dran zu bleiben, auch wenn so ein Fundament so ja, stabil und massiv ist, aber wir können darauf bauen. Lasset euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen. Einfügen. Und wenn wir weiterlesen, lasset euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt wird. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, dran zu bleiben, weiterzubauen. Es ist nicht ihr, der die Gemeinde baut, sondern es ist Gott, der Gemeinde baut. Und ich bin sicher, dass auch es vom Geist erfüllt ist. Es ist einfach so, für mich so ganz plastisch und einfach zu erklären. Nur wir müssen uns einfügen lassen. Klar, manchmal sucht man sich seinen Job selber oder sonst wie, aber trotzdem denke ich immer, dass wir ja, uns einfügen. Wir müssen den Maurer fragen, wo willst du uns haben? Und da hielt wieder das Beispiel, wir sind keine toten Steine, sondern wir sind lebendige Steine. Und manchmal verändern sich auch die Aufgaben. Ich war jahrelang Ältesten, Rainer war auch jahrelang Ältesten. Und dann kommt man auch ein bisschen ins Alter, wo man jemand Jüngeres ranlässt. Aber deshalb denke ich, wir müssen lebendig bleiben. Wichtig ist nur, dass Gott uns einfügt, dass er uns seinen Platz gibt, was wir tun sollen. Also keine einzelnen Steine, sondern viele Steine. Keine schmutzigen Steine, sondern behauene Steine. Keine trüben Steine, sondern transparente Steine. Keine toten Steine, sondern lebendige Steine. Keine Klagensteine, sondern tragende Steine. Keine Dekosteine, sondern Zeugensteine. Nun, wenn man diesen Text weiterliest und wir kommen zum neuen Bild, da ist mir gerade bei diesem Text noch eines ausgegangen. Ich könnte also meine Serie mit den Ihr seid Worten weitermachen, weil da ist ein Vers drin, das kommt sogar viermal vor Ihr seid. Jedoch seid ihr von Gott erwählt. Ihr seid ein königlich Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. Also, viermal ist ihr seid. Also, braucht jetzt keine Angst haben, ich werde jetzt nicht noch über dieses ihr seid noch jeweils vier Predigten anhören. Aber trotzdem möchte ich mal ganz kurz auf die Bedeutungen. Ihr seid das auserwählte Volk. Schon wieder springe ich rüber zu meinem Vortrag, nicht meinem Vortrag, sondern der Vortrag von Johannes Gerner. Ihr seid das auserwählte Volk, das Volk Israel. Und das jetzt natürlich hat sich verändert durch Jesus. Und Paulus schreibt es ja, dass wir eingepfropft sind in die Wurzel von Israel. Also wir sind jetzt somit, wir gehören dazu zum auserwählten Volk. Ich weiß nicht, wer von euch sich so fühlt, dass er zum auserwählten Volk gehört. Ihr seid das auserwählte Volk. Und da muss man mal wieder aufpassen. Das ist nicht unsere Wahl, sondern das war Gottes Wahl. Und das ist nicht unser Verdienst, sondern, wie sagt Luther, allein durch Gnade. Deshalb gehören wir zum auserwählten Volk. Zu seiner königlichen Priesterschaft. Priester, muss man wissen, das waren nur ganz wenig, auch Auserwählte, die durften in den Tempel und dort Opfer darbringen. Und weiß nicht, wer von euch fühlt sich als auserwählte Priesterschaft? Wir dürfen unsere Opfer jetzt bringen. Wir dürfen, der Weg zu Gott ist frei durch Jesus. Wir dürfen ihm, ja, ihm dienen. Wir sind königliche Diener. Das singen wir ja auch oft auch in unseren Lobpreisliedern. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Und dann, ihr seid eine heilige Nation. Christen sind Heilige und sind für Gottes Dienst ausgesondert, für seinen Auftrag. Und was ist unser Auftrag? Ist zu bekennen und nur seine Taten zu verkünden. Das, was wir erlebt haben, das ist unsere Aufgabe. Wir sind und ihr seid ein Volk, das ihm alleine gehört. Das ist das Schöne. Wir gehören Gott. Niemand kann Besitzanspruch auf meine Seele nehmen. Ich gehöre Gott. Ich gehöre ihm. Ich bin sein Kind, habe ich vor kurzem gesagt. Und er verspricht uns, er wacht über uns. Ist das nicht super? Das ist das, was einen ja dann immer wieder freut. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe hier nochmal einen Stein. Und deshalb, ein Stein hat ganz einfach 6 Seiten. Wir haben einmal, das brauchen wir noch ein bisschen rum. Ja, also, wir haben einen Stein und wir sind in einer Mauer eingefügt. Das heißt, die Steine unter uns, das sind, ja, das ist einmal das Fundament und das sind ganz viele Geschwister, die vor uns schon da waren. Das sind ganz viele Vorbilder. Es gibt ganz viele Menschen, die beten für mich oder uns. Die tragen uns. Wir werden von anderen Steinen getragen. Und dann gibt es da Steine neben uns. Da kommen wir mal wieder zur Gemeinde. Wir sind in einer Reihe neben uns, rechts und links sind wir, ja, von lebendigen Steinen umgeben. Und dann kommt das Schwierige. Wir haben Steine, die auf uns lasten. Und manchmal legt Gott uns auch Lasten auf. Und manchmal müssen wir andere tragen Und manchmal müssen wir auch andere ertragen. Und dann haben wir, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, da haben wir jetzt die, ja, die Vorderseite, die Frontseite. Das ist unser Aushängeschild. Und an dieser Seite, da kaue ich persönlich ein bisschen dran. Wir waren jetzt auf Freizeit und da kam einer der Bediener oder einer der Ober zu mir und hat gesagt, und es hat mich gefreut und trotzdem hat mich es zum Nachdenken gebracht. Er hat sich bedankt und gesagt, ich bin bei euch so gern, wir hatten einen extra Raum, wo wir unsere Bibelarbeit hatten und wo wir auch gegessen haben. Vorne war die Gaststätte. Und er hat gesagt, Corona hat die Menschen so verändert. Die sind sowas von egoistisch geworden, das ist unmöglich. Im Umgang miteinander ist das schier nicht zu ertragen. Da heißt es nicht, ich möchte gern oder ich hätte gern, sondern ich will. Und das kommt zum Ausdruck. Und um das genauso nochmal zu sagen, auch waren wir jetzt im Kongress von Willow Creek, da hat auch eine Psychologin gesagt, wie laufen wir durch den Supermarkt? Ich habe ja gefragt, ist das jetzt was? Nein. Gehen wir strahlend durch, also kein aufgesetztes Strahlen, oder gehen wir mit einem Lächeln durch und grüßen die Leute, oder sind wir nur noch mürrisch unterwegs? Und ich denke, als Christen ist es nochmal was anderes. Wir haben ja was in uns, dass wir nach außen strahlen können. Und dass wir, ja, dass wir nach außen zeigen können. Und ich bin da ein bisschen bei mir dran, das zu überlegen, wie bewege ich mich oder lasse ich mich von diesem Corona-Egoismus einfach auch anleiten, sondern wie begegnen wir einander? Und da hat man am Schluss die letzte Seite, die ist nach innen hin, das ist die Innenseite. Die Innenseite, die ist Gott zugewandt. Das ist das, was vielleicht niemand von außen sieht, was in mir drin ist. Und deshalb ist es immer, ja, die eine zu den Menschen zugewandte und das andere zu Gott zugewandte Seite. Und das Schöne, dass das wirklich auch alles funktioniert mit dieser Mauerwerk, ist der Mörtel. Oder der Speis, wie es bei uns heißt. Der Mörtel der Liebe hält das ganze Bauwerk zusammen. Und das wünsche ich euch auch für den Sonntag. Ich wäre gerne gekommen zu der Einführung eures Pastors. Zeit der Liebe miteinander verbunden und baut zusammen.